Wir fahren jetzt weiter in Vers 36. Darf ich nochmals bitten, Christian, lies uns Verse 36 bis 38, bis 39.
Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und sie alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.
Danke. Also was wir auch festhalten hier, der Herr hat Zeichen der Endzeit klar genannt. Und er befiehlt, wir müssen anhand dieser Zeichen erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Das heißt, die Zeitepoche, die Endzeitepoche, die ist erkennbar. Und die muss erkannt werden. Und der Herr sagt also nicht, von jener Zeitepoche weiß niemand, sondern von jenem Tag und jener Stunde. Das können wir nicht berechnen. Tag und Stunde, aber die Epoche, die müssen wir erkennen können, anhand der Endzeitzeichen. Und dann fügt der Herr hinzu in Vers 37, dass es zwischen der Epoche von Noah und der Endzeit wichtige Parallelen gibt. Und zwar in der Zeit von Noah, also 1. Mose 6, vor der Flut, war es so, wie Vers 38 es kurz zusammenfasst, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Damit will der Herr sagen, es war so ein ganz alltäglicher, üblicher Rhythmus des Lebens. Und dann gab es wirklich einen Durchbruch durch diesen üblichen, natürlichen Zyklus, der von Gott gewirkt wurde mit der Sintflut. Und genauso wird das in der Endzeit sein, ein übliches Leben und die Menschen denken, es war schon immer so und es wird auch immer so weitergehen. Übrigens ganz interessant, in der Wirtschaft kann man ja sehr deutlich zeigen, es gibt Grenzen des Wachstums. Zum Beispiel nur, wenn man die Energie nimmt, ist völlig klar, das Energieproblem ist überhaupt nicht gelöst. Also die Welt rennt in den Hammer rein. Und all das, was geredet wird über erneuerbare Energie, kann überhaupt mathematisch ganz klar nicht das abdecken, was die westliche Gesellschaft an Energie braucht. Also die Katastrophe ist programmiert und trotzdem, das Leben geht einfach so weiter. Und es gibt ein säkulares Buch zu diesem Thema, das diese Problematik ganz klar aufzeigt und zeigt, dass das läuft in die Katastrophe rein. Aber der Autor selber ist nicht pessimistisch am Schluss. Und warum? Er sagt, es ist ja schon immer in der Geschichte weitergegangen. Ist fast nicht zu glauben, aber das ist die Argumentation. Und es erstaunt, nicht wahr? Aber das Wort Gottes macht klar, ein üblicher Rhythmus, so wie es immer war, und plötzlich wurde das durchbrochen, die Sintflut kam und die war weltweit. Natürlich gibt es Leute, die sagen, na, die Sintflut, die war lokal. Aber ich war am vergangenen Montag oben auf dem Spitz des Ararat, 5165 Meter. Und eine lokale Flut, wenn man also den Ararat decken würde mit Wasser, dann gibt es keine lokale Flut. Nicht wahr? Also die Sintflut wird ganz klar mit universellen Begriffen beschrieben in 1. Mose 6. Und zwar so, dass Noah nicht auswandern konnte. Wenn es eine lokale Flut gewesen wäre, hätte er auswandern können. Und die Tiere auch. Aber es war eine universelle Katastrophe, wo Gott diesen Zyklus nicht nur einfach durchbrochen hat, sondern weltweit durchbrochen hat. Und der Herr Jesus sagt, so wird es auch sein, wenn er wiederkommt. Und jetzt ganz wichtig, er sagt, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Vers 37 am Schluss. Und dann auch Vers 39, wie es die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ich muss darauf achten. Immer, wenn im Neuen Testament über das Kommen des Sohnes des Menschen in der Zukunft gesprochen wird, ist es sein Kommen als König und Richter der Welt. Und nie die Entrückung. Im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde und dem Versammeltwerden im Himmel als Gemeinde wird nie von dem Sohn des Menschen gesprochen. Und das hat einen besonderen Grund. Denn immer, wenn der Herr Jesus spricht über den Sohn des Menschen, ist das eine Anspielung auf Daniel 7. Und das war auch schon vor 2000 Jahren unter den Rabbinern die Stelle im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias als König der Welt. Schlagen wir auf. Dort geht es um die Prophetie der Weltreiche. Und in Vers 13 kommt dann das Reich Gottes. Liest du, Christian, Daniel 7, 13 und 14.
Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird.
Da sind wir in den Wolken des Himmels, kommt der Messias. Das war im Judentum, also auch vor 2000 Jahren, völlig klar. Diese Stelle spricht von dem Messias, wenn er kommt als König der Welt, um sein messianisches Reich aufzurichten. Und das ist das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Und er wird beschrieben, da kam einer wie eines Menschen Sohn. Und darum spricht der Herr Jesus immer wieder von der Ankunft des Sohnes des Menschen. Und das ist bezogen auf der Sohn des Menschen, der kommt auf den Wolken des Himmels. Es war schon in der Antike ein Problem unter den Rabbinern. In Zacharia 9, Vers 9 steht, der Messias kommt auf einem Esel. Und in Daniel 7 steht, er kommt mit den Wolken des Himmels. Ja, was jetzt? Mit den Wolken oder auf dem Esel? Wir schlagen dazu auf, Zacharia 9, Vers 9. Bitte, Christian.
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.
Ja, und im Talmud gibt es eine Diskussion über diese zwei Stellen. Wie kommt der Messias? Auf dem Esel oder auf der Wolke? Auf den Wolken. Es wird geantwortet, das sind zwei Möglichkeiten. Wenn Israel würdig ist, dann wird er kommen auf den Wolken. Wenn Israel unwürdig ist für sein Kommen, dann wird er auf dem Esel erscheinen. Und es gibt hier einen Denkfehler, denn das Wort Gottes zeigt nicht zwei Möglichkeiten, sondern das Wort Gottes beschreibt hier zwei Kommen des Messias. Und zwar das erste Mal, als er kam, um die Rettung der Sünden zu bewirken, Da kam er auf dem Esel. Und hier wird gesagt, er wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er. Er kam bei seinem ersten Kommen als der Retter und 5 Tage später starb er am Kreuz vor den Toren Jerusalems. In der Zukunft wird er kommen als der Richter und Herrscher über die ganze Welt, wie wir Daniel 7 gelesen haben. Und dann wird er auf den Wolken des Himmels kommen. Also nicht 2 Möglichkeiten, sondern 2 tatsächliche Ereignisse, nämlich das erste und das zweite Kommen des Messias in diese Welt. Und darum wichtig, wenn der Herr Jesus spricht über sein zukünftiges Kommen als Sohn des Menschen, da meint er eben sein Kommen als König und Richter der Welt nach Daniel 7 und niemals die Entrückung. Und das ist wichtig, um die weiteren Verse auch gut zu verstehen, wenn wir zu Matthäus 24 zurückkehren. Aber bevor wir da weitergehen, wollen wir uns einen weiteren Abschnitt zu Hilfe nehmen. Wir haben ja in 2. Petrus 1, Vers 20 diesen Grundsatz, keine Prophetie der Heiligen Schrift legt sich selber aus. Wir können es aufschlagen, können wir hier noch so als Klammer, geöffnete Klammer, noch einen Grundsatz zu Bibelauslegung weiter ausführen und gleich anwenden. Liest du bitte, Christian, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21.
Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.
Also hier wird gesagt, dass kein Abschnitt der Bibel, keine Weissagung der Bibel, sich selber auslegt. Die Fußnote der Elberfelder bei keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, Fußnote 11, oder sich selbst auslegt. Das heißt also, wenn wir nur einen Abschnitt haben in der Bibel und lesen, und dann ist uns das nicht klar, das nicht klar, das nicht klar. Jetzt müssen wir nicht erwarten, wenn wir diesen Text 100-mal lesen, wird alles klar. Sondern wir brauchen andere Abschnitte der Schrift, die wieder Licht darauf werfen und dann können wir das, was nicht klar war, in einem Abschnitt nach und nach verstehen. Das ist so, weil die ganze Heilige Schrift eine Einheit ist und 2. Petrus 1, Vers 21 sagt, es waren heilige Menschen Gottes, die das aufgeschrieben haben, getrieben vom Heiligen Geist. Es ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und darum, jetzt haben wir die Klippe, wir müssen das verstehen. Nachher wird gesprochen, dass wenn der Sohn des Menschen kommt, da sind 2 auf dem Feld, eine wird genommen, der andere gelassen. Ist das die Entrückung? Wie ist das Kommen als König und Richter der Welt? Das sind Fragen, die sich stellen. Aber wir haben schon mal einen Schlüssel. Immer wenn von dem Kommen des Sohnes des Menschen gesprochen ist, dann geht es um das Kommen des Richters und Königs der Welt. Und nicht um die Entrückung. Aber wir bekommen noch mehr Licht, wenn wir uns die kleine Endzeitrede des Herrn Jesus beiziehen. Wo steht die? Die kleine Endzeitrede. Sie ist kürzer als die Endzeitrede auf dem Ölberg. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Man muss sich so merken, speichern. Und dann die kleine, das ist Lukas 17. Da spricht der Herr auch über die Endzeit und es gibt eine ganze Reihe von Parallelen zur Ölbergrede, aber eben auch Dinge, die ergänzen und nochmal erklären. Das ist Lukas 17, Abvers 22. Da spricht der Herr Jesus über sein erstes und sein zweites Kommen. Das erste, um zu leiden, das zweite Kommen, um zu herrschen. Lesen wir ab Vers 22.
Er sprach aber zu den Jüngern, Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworteten und sagten zu ihm, wo, Herr? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler.
Danke. Sehen wir das erste Kommen, Vers 25, nachdem der Herr bereits über sein zukünftiges Kommen, eben vom Himmel her, wie der Blitz leuchtet, als Sohn des Menschen gesprochen hat, Vers 24, sagt er in Vers 25, zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht oder von diesem Volk. Genea, das ist das gleiche Wort. Ja, und da haben wir also das Kommen in Herrlichkeit, das zweite Kommen, Vers 24, das erste Kommen, Vers 25. Und dann spricht der Herr wieder, wie es sein wird in der Zukunft und sagt, genau wie wir das in Matthäus 24 haben, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Und es wird ausführlicher behandelt. Es wird nicht nur verglichen mit der Zeit von Noah, sondern hier wird auch noch verglichen mit der Zeit von Lot. Also die Endzeit ist parallel zur Zeit vor der Flut, 1. Mose 6, und parallel vor dem Untergang von Sodom und Gomorra. Das kommt noch dazu. Und dann führt der Herr ausführlich diesen Punkt aus. Zwei, einer wird genommen, der andere wird gelassen. Aber noch dazu, nochmals ein Beispiel. Eine wird genommen, die andere wird gelassen. Und in dem Zusammenhang, Vers 37, eine Ergänzung. Lies du nochmals Vers 37.
Und sie antworteten und sagten zu ihm, wo, Herr? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler.
Oh, jetzt haben wir hier ein Übersetzungsproblem. Das Wort Adler im Griechischen oder andere Übersetzungen haben Geier, ist das gleiche Wort. Ja, diese Vögel sind verwandt miteinander. Biologisch besteht ein enger Zusammenhang zwischen Adler und Geier. Aber es ist nicht das Gleiche. Und wie kann man als Übersetzer wissen, wann muss ich Geier übersetzen und wann Adler? Da muss man sich mit der Lebensweise beschäftigen. Ja?
Ganz einfach.
Wenn's um ganz einfach.
Geht, dann heißt es, das sind verweste Sachen und ein Adler frisst sowas, aber die Geier, die sind da spezialisiert für sowas, die können eben...
Genau. Also hier geht es um Leichnam. Das ist verwestes Fleisch. Geier lieben es. Geier hat Gott erschaffen als Gesundheitspolizisten. Das sind ganz wichtige Vögel. Die holen dieses Hochgiftige, was da übrig bleibt von Tieren und Menschen, die einfach irgendwo auf dem offenen Feld da verwest liegen, nehmen das weg und das ist ein Schutz für uns. Auch Raben tun das so. Da, wo wir wohnen, haben wir ganz viele Raben oder Rabenkrähen. Und ich habe die immer gesehen als Gesundheitspolizisten, nicht wahr? Als unsere kleinen Kinder klein waren. Gerade bei den Jungs musste man damit rechnen. Es geht etwas länger, bis sie von der Schule nach Hause kommen. Und dann kommen sie mit einer toten Maus und wollen das Mami bringen. Ja, aber wenn die Rabenkrähen eben schneller waren, das war schon ein Schutz für Kinder, die eben Dinge anrühren und dann vielleicht mit den Händen noch in den Mund gehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Bakterien, die sich da entwickeln, die sind sehr, sehr gefährlich. Also, wunderbar, wie der Schöpfer das alles ökologisch eingerichtet hat. Und für die Übersetzer, wie gesagt wurde, Bibelübersetzung ist offensichtlich nicht etwas Schwieriges. Wir haben gehört, ganz einfach. Leichnam, da muss man also übersetzen, Geier und nicht Adler. Ja, also wenn der Leichnam da liegt, dann kommen die Geier vom Himmel runter und die nehmen das Aas weg, aber die Leute, die leben, die lassen sie. Die werden gelassen. Und das erklärt den ganzen Abschnitt. Ist es positiv, wenn es heißt, der eine wird genommen, der andere gelassen? Ist es positiv, wenn man genommen wird und negativ, wenn man gelassen wird? Nein, es ist negativ, wenn man genommen wird, so wie die Geier das Aas holen, aber es ist positiv, wenn man bleibt, dann hat man Leben und ist eben nicht Abfall. Ja? Und das ist ein wichtiger Schlüssel, um das zu verstehen. Hier geht es nicht um die Entrückung. Bei der Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18, der Herr Jesus wird kommen, nicht auf die Erde, aber bis in den Luftraum und die Gläubigen werden auferstehen und die Gläubigen, die dann noch leben, werden zusammen mit den Auferstandenen entrückt werden, in Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist positiv, wenn man genommen werden wird bei der Entrückung. Und die, die zurückbleiben, weil sie das Evangelium nicht angenommen haben, es ist eitel Schrecken. Denn dann kommt der Tag des Herrn und das Gericht über die ganze Welt. Aber jetzt hier geht es eben nicht um die Entrückung, sondern der eine wird genommen, das heißt weggerafft von dieser Erde. Und der, der bleibt, der darf bleiben für das tausendjährige Friedensreich. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel jetzt für unseren Abschnitt, der so parallel geht in Matthäus 24. Aber ich möchte zuerst noch etwas anderes rausholen. Übrigens, es geht ja auch hier wieder um das Kommen des Sohnes des Menschen. Aber eine Frage, wann kommt er? Am Tag oder in der Nacht? Ja, in Vers 31 heißt, an jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat. Und in Vers 34, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Ist das Nacht? Aber Vers 35, zwei Frauen werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, das machen sie normalerweise auch am Tag. Ja, natürlich, wenn der Herr kommen wird, auf einer Hälfte der Erdkugel ist es Nacht, auf der anderen ist es Tag. Also er wird kommen in jener Nacht, er wird kommen eben am Tag. Und noch etwas möchte ich herausschaffen. Hier haben wir nicht nur die Tage Noahs, Vers 27, gekennzeichnet durch den Alltagstrampf. Sie aßen. Sie tranken. Das ist so täglich und dann so in besonderen Lebensabschnitten. Sie heirateten, sie wurden verheiratet. Und plötzlich kam der Tag, Noah ging in die Arche und die Flut kam und raffte alle weg. Das heißt, war es positiv zu bleiben oder genommen zu werden? Noah und seine Familie, die blieben auf der Erde. Und die landeten schließlich auf dem Ararat und dann gingen sie da runter. Das war schon eine beachtliche Leistung. Runter bis dann in die Tiefebene, die heute eine ganz fruchtbare Tiefebene ist. Ja, die durften bleiben und die anderen wurden genommen. Da haben wir wieder. Genommen werden ist negativ. Das heißt, durch das Gericht weggerafft. Bleiben bedeutet, man darf bleiben für das Leben, das weitere Leben hier auf Erden. Aber dann haben wir die Tage Lots in Vers 28. Das war auch so ein Alltagstrott. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Und heiraten? Nicht mehr modern? Nein, war nicht mehr modern in Sodom und Gomorra. Das ist der Punkt. Ich mag mich erinnern, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da war Konkubinat, unverheiratetes Zusammenleben war verboten. Und noch im 20. Jahrhundert war Homosexualität durch das Gesetz verboten, also praktizierte Homosexualität. Und wir sehen, alles hat sich total geändert. Es ist so geworden wie in den Tagen Lots. Da isst man, trinkt man, kauft man, verkauft man, pflanzt und baut. Und alles andere, das ist Privatsache. Unglaublich aktuell, nicht wahr? Ja, und jetzt gehen wir zu Matthäus 24 und wir sehen, wie eine Schrift die andere Schrift auslegt und erklärt. Jetzt wird deutlich in nochmals Vers 38.
Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.
Ja, also wegraffen durch die Flut, das ist das Gericht Gottes. Und Noah und seine Familie, die durften bleiben. Jetzt wird klar, Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen, man sollte also nicht übersetzen, einer wird angenommen. Sonst versteht man es nicht mehr. Lambano muss man hier verstehen mit genommen im Sinn von weggenommen, so wie Geier Aas wegnehmen. Und einer gelassen, so wie Geier eben alle, die leben, auch keine Babys, die holen sie nicht. Keine Angst haben, dass der Geier die Babys holt. Bei dem Adler ist es schon was anderes. Aber man muss eben mit Geier übersetzen. Hier in unserem Zusammenhang, wo es um Aas geht. Also, genommen, einer wird gelassen. Dann Vers 41, zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen. Eine wird genommen, das heißt weggenommen. Und eine gelassen für das tausendjährige Friedensreich. Und dann erklärt der Herr nochmals, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Epoche, die können wir erkennen, aber nicht den Tag. Und wieder ein Befehl, dies aber erkennt. Es kommt ein Gleichnis. Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr seid bereit, in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und das ist wieder ein Schlüssel. In allen Stellen im Neuen Testament, wo das Kommen des Herrn Jesus als wie ein Dieb beschrieben wird, geht es nie um die Entrückung, sondern es geht immer um sein Kommen als Richter der Welt. Und das ist ein Kommen, das für diese Welt eine schlimme Überraschung sein wird. Wenn man sich denkt, mit welcher Überzeugung Menschen in unserer Gesellschaft haben, Jesus der Nazaräer ist tot. Der wird nie mehr kommen. Das muss man sich vorstellen. Der Tag ist nahe und er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Und es ist Jesus von Nazareth. Dieser Schreck, die ganze Lebenslüge fliegt auf. Und das wird sein so schrecklich, wie wenn um 4.37 Uhr eben ein Dieb ins Haus eindringt. Das ist sehr, sehr unerfreulich, dieser Besuch. Auch bei Leuten, die gastfreundlich sind. Aber da ist die Grenze endgültig überschritten. Und darum sagt der Herr, wachen. Und man muss, Vers 43, wieder ein Befehl, erkennen. Dies aber erkennt. Eben, das Kommen wird eine Überraschung sein, eine böse Überraschung. Weil der Herr kommen wird wie ein Dieb. Und dann wieder ein Befehl, seid bereit. Also man muss in der Endzeit ausgerüstet sein und wirklich auf Alarm ausgerichtet sein. Die Stunde ist nicht berechenbar. Und jetzt kommt ab Vers 45 nochmals ein kurzes Gleichnis. Lest uns das vor, Christian.
Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen, an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Hier macht jetzt der Herr klar, was so wichtig ist für die Zeit zwischen seinem ersten Kommen und seinem zweiten Kommen als König. Das ist also eine große Zeitepoche, die umfasst einerseits die Zeit der Gemeinde, das ist dann Drückung, aber danach geht es weiter, denn dann folgt die Zeit, wo Israel wieder das Zeugnis übernehmen wird, der Überrest Israels wird umkehren, zuerst die 144.000 und schließlich ein Drittel im Land und ganz viele Juden, die bis dann noch im Ausland sind. Und aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, sagt Offenbarung 7, 9 bis 17, wird eine unzählbare Schar von Menschen zur Bekehrung kommen und wird durch die große Drangsal hindurchgehen, um dann ins tausendjährige Reich zu gehen, zum Hesekiel-Tempel, der dort erwähnt wird. Ja, also in dieser ganzen Zeitepoche, die Zeit der Gemeinde und dann die Zeit des Zeugnisses mit Israel und dieser großen Erweckung unter den Nationen, unter denen wir das Evangelium bis zur Entrückung nie gehört haben. Da ist es nun wichtig, bis der Herr kommt, dass all diese Gläubigen durch das Wort Gottes ernährt werden und vorbereitet werden. Und darauf zielt der Herr, wenn er sagt in Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat? Also es geht hier um einen Haushalt, antiken Haushalt mit Angestellten. Und da ist ein Knecht, bekommt die Aufgabe, er muss schauen, dass alle, die im Haushalt sind, also die Familie, die Kinder, die Knechte, die Mägde, alle, die da beteiligt sind, die müssen genug zu essen haben. Und nicht nur genug, sondern auch zur richtigen Zeit. Ja, man kann auch kochen zur Unzeit. Das ist sehr schlecht. Also man muss einen Zeitplan haben. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Seelsorge macht mit Studenten, die Burnout haben, und man findet heraus, das ist alles gar kein Problem, diese Depression und dieser Burnout, die müssen nur noch ein bisschen normal leben, nämlich richtig schlafen und einen Rhythmus ins Leben hineinbringen und zur richtigen Zeit richtig essen. Ja, da kann man das wieder heilen. Ja, und darum ist es wichtig, dieser treue, kluge Knecht, der muss darauf schauen, dass alle Nahrung bekommen, und zwar zur richtigen Zeit. Und so ist es wichtig in der Gemeinde, es muss gute biblische Nahrung geben. Und zwar zur richtigen Zeit, sodass auch das Wort, was gerade nötig ist in den aktuellen Herausforderungen, dieses Wort auch weitergegeben wird. Das ist das Wort zur rechten Zeit. Jetzt gibt es aber, wenn man die ganze Kirchengeschichte schon mal überschaut bis heute, gibt es hier nicht nur Treue, die diesen Dienst wirklich mit Hingabe und auch mit Klugheit versehen haben, sondern in der Christenheit sehen wir auch böse Knechte. Es gibt gute Knechte und böse Knechte. Das hat der Herr Jesus auch in Matthäus 13 schon gelehrt. Nicht wahr? Über das Reich Gottes in der jetzigen Zeit. Es gibt Weizen und es gibt Unkraut. Es gibt gute Fische und schlechte Fische. Und es gibt eben gute Knechte und schlechte Knechte. Und in Matthäus 25, nächstes Mal, werden wir sehen, es gibt kluge Jungfrauen und es gibt törichte Jungfrauen. Da geht es nicht um Kinder Gottes, die einmal gerettet werden, und Kinder Gottes, die einmal verloren gehen. Kinder Gottes sind Gerettete für alle Ewigkeit. Aber in der Christenheit haben wir eben Namenschristen und wiedergeborene Christen. Und auch unter denen, die das Wort Gottes weitergeben, gibt es echte Wiedergeborene und es gibt Verführer. Es gibt böse Knechte, die das Wort Gottes verfälschen und verdrehen. Ja, und das meint der Herr, wenn er dann spricht über jenen bösen Knecht, in Vers 48, der dann schließlich auch verloren geht, wenn der Herr kommt als Richter. Aber was ist sein Denken? Vers 48, der böse Knecht sagt im Herzen, mein Herr bleibt noch aus. Für ihn ist das Thema Wiederkunft Christi, das wird noch Jahrhunderte dauern. Und das ist gefährlich, weil diese falsche Zukunftssicht, die hat Auswirkungen auf das Leben. Und darum heißt es hier, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen. Hart zu anderen zu sein. Und böse. Sie verletzen. Kann man auch mit Worten. Und dann wird er auch in seinem weiteren Verhalten unmoralisch. Isst und trinkt mit den Betrunkenen. Also dadurch werden auch moralische Schranken aufgeweicht und abgebrochen. Und so sehen wir, das ist nicht einfach eine theoretische Sache, ob wir über die Wiederkunft Christi und über Endzeit und über die Aktualität heute sprechen. Das hat Auswirkungen auf unser persönliches Leben und auch, wie wir uns zu anderen Gläubigen verhalten. Und darum wird hier dann vorgestellt, wenn der Herr kommt, unerwartet, als Richter der Welt, wird es Abrechnung geben. Aber es ist eben nun ganz wichtig zu sehen, hier geht es gar nicht um das Thema der Entrückung, sondern es wird eigentlich die ganze Zeit von dem ersten Kommen des Herrn Jesus bis zu seinem zweiten Kommen als König wird überschaut. Und das ist ein großer Teil, die Zeit der Gemeinde und dann auch die Zeit, wenn Israel wieder das Zeugnis bekommt. Und dann versteht man eben diese Texte besser, wenn man da nicht die Entrückung sucht, wo der Herr nicht über die Entrückung spricht. Aber er zeigt die Grundsätze auf über das Verhalten in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Gibt es zum Schluss noch eine Frage dazu? Oh, gleich zwei. Ich hoffte nur eine. Aber wir nehmen beide. Ja, bringen wir vorne.
Ich habe noch eine Frage wegen dem Alltagstrott, bevor der Herr kommt, die Essen und Trinken und so weiter.
Ja.
Das ist ja am Ende der 7 Jahre Trübsalzeit, bevor der Herr dann kommt für die große Schlacht. Oder? Ist das falsch?
Also ich wiederhole mal für den Livestream. Eine Frage zu diesem Alltagstrott. Essen, Trinken, Heiraten, verheiratet werden. Und du sagst, das ist ja die Zeit, gerade bevor der Herr kommt, in der Zeit der...
Am Ende der 7 Jahre
Trübsal. Das ist die Frage.
Nein, also das ist schon so, oder?
Nein, es ist mehr. Es betrifft eigentlich die ganze Endzeit. Und in der sind wir ja schon jetzt. Und die Endzeit ist ja besonders charakterisiert durch das Heimkehren des jüdischen Volkes, und das war schon am Ende des 19. Jahrhunderts. Und in dieser ganzen Zeitepoche sieht man, wie die Menschen eben im Alltagstrott leben und denken, es wird immer so bleiben. Und wir müssen sie daran erinnern, nein, so wie Noah gepredigt hat und er gesagt, die Flut wird kommen, auch wenn man jetzt nichts sieht. Es wird plötzlich ein Eingreifen Gottes geben in den Ablauf der Weltgeschichte, wo der Alltagszyklus vollkommen, und zwar weltweit, durchbrochen werden wird. Aber nicht nur ganz am Ende, sondern in der ganzen Endzeit. Auch, ist alles drin. Ja, in der Drangsal werden sie natürlich immer noch essen und trinken. Solange etwas da ist. Die realisieren, dass es schlimm ist, aber die Masse kehrt dann nicht um. Und plötzlich eben wird das Gericht sie persönlich erreichen. Zweite Frage.
Ja, meine Frage ist noch wegen der Entrückung. Wenn ja die Christen, wenn alle, die gläubig sind, zu Jesus geholt. Und nachher, wie lange geht das dann noch? Oder wie muss man sich das vorstellen, bis Jesus wiederkommt? Beginnt dann die Trübsalzeit?
Gut, also ich wiederhole für den Livestream. Wenn die Entrückung geschieht, wie sieht das aus nachher, bis dann der Herr Jesus als König auf den Wolken des Himmels kommt? Also, was wir mal sagen können ist, da ist garantiert eine Periode von 7 Jahren dazwischen. Das ist die 70. Jahrwoche von Daniel, 3,5 und 3,5 Jahre, die eben noch aussteht. Und diese 70. Jahrwoche wird beginnen, wenn der kommende Diktator des Westens mit Israel und dem Antichristen einen Bund, einen Militärbund übrigens, wie ein NATO-Bund, schließen wird, um Israel gegen die Gefahr von Norden zu schützen. Und nun sagt die Bibel nirgends, dass dieser Bundesschluss am Tag der Entrückung geschieht. Und darum gibt es hier ein X, das man nicht berechnen kann. Wir merken, dass X immer kleiner wird. Denn die Entrückung hätte ja schon in meinem Geburtsjahr stattfinden können, 1958. Aber der Herr hat es nicht so gemacht. Aber es wäre möglich gewesen. Dann wäre X ziemlich länger gewesen. Nun, X wird immer kleiner, aber wir können nicht einfach sagen, das sind 7 Jahre. Das sind X plus 7 Jahre, aber dieses X kann sehr kurz sein, weil der Heilige Geist wird bei der Entrückung weggehen in dem Sinn, dass er nicht mehr hier zu Hause ist. Er ist allgegenwärtig, er ist Gott, aber ist hier nicht mehr zu Hause und wird das Böse nicht mehr zurückhalten, wie er das bis dahin getan hat. Und das heißt, die Dinge werden eskalieren. Es wird einfach nur noch so rollen. Ich denke gerne an die Zeit um 1989, als die Sowjetunion zusammenbrach und dann ein osteuropäischer Staat damals, tak, 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 das war unglaublich, in welchem Tempo der Kommunismus da zusammenbrach. Und man dachte, oh, aber Rumänien, das wird noch einige Zeit dauern. Das ist so. Und plötzlich, Weihnachten, Ceausescu, Ende und auch da gefallen. Die Ereignisse waren so schnell, wie ein Dominospiel war das. Alles fiel zusammen. Und ich habe mir gesagt, das ist ja wie wenn der Heilige Geist nicht mehr zurückhält. Wir waren ein bisschen überfordert. Wir kamen ganz nah mit Atmen. So schnell gingen die Ereignisse. Aber nach der Entrückung, erst recht. Also das, was noch nicht ganz aufgestellt ist an Schachfiguren, das wird schnell gehen. Dann rede kurzer Sinn. X kann sehr kurz werden. Und dann diese 7 Jahre. Wobei die letzten 3,5 Jahre, die muss man bezeichnen als die große Drangsal. Und dann das Kommen des Herrn. Ist es klar so? Gerne.
Noch ein letzter Hinweis. Am Ende der Bibel, da heißt es, der Geist und die Braut sagen komm. Wer es hört, spreche komm. Solange der Geist noch da ist, können wir andere rufen zum Kommen.
Ja.
Das wird in dem Moment, wo das vorbei ist, wo die Braut entrückt ist, mit dem Heiligen Geist, wird das anders werden.
Ja, am Schluss der Offenbarung 22 wird nochmals gebetet um die Entrückung. Komm, Herr Jesus. Und gut für die, die das Evangelium gehört haben, ist es dann zu spät. Da geht die Türe zu, aber das werden wir erst nächstes Mal sehen, wenn die Türe dazu geht für die törichten Jungfrauen. Aber für solche, die das Evangelium bis dahin nicht gehört haben, dort gibt es noch eine Möglichkeit zur Umkehr. Ganz nach Habakuk 3. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Das wird Gott tun. Wollen wir hier schließen.